ARD.
Die Problematiken kommen ja nicht erst ab einem IQ von 130, wo die Hochbegabung beginnt, sondern können durchaus schon auftreten ab einem IQ von 115 oder 120, ab einer überdurchschnittlichen Begabung. Also der Übergang ist sehr fließend. Es kann trotzdem schon diese Problematiken zeigen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Hochbegabung. Das klingt nach Elitenförderung, Spitzenleistungen und glänzenden Zukunftsaussichten. Doch was, wenn ein hochbegabtes Kind die Schule verweigert, sich zurückzieht oder als verhaltensauffällig gilt? Susanne Burzel kennt diese Realität aus eigener Erfahrung. Ihre beiden Kinder sind hochbegabt und dennoch scheiterten sie zeitweise am Schulsystem. In ihrem Buch Hochbegabt gescheitert und neue Türen öffnen sich, erzählt sie offen von den Herausforderungen, die Familien mit hochbegabten Kindern erleben können. Als Autorin, Bloggerin und Podcasterin setzt sie sich dafür ein, dass Hochbegabung differenzierter betrachtet wird, jenseits von Klischees und Leistungsdruck. Liebe Susanne, schön, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Hallo Bob.
Susanne, du hast in deinem Buch sehr persönlich über die Schulverweigerung deiner Kinder geschrieben. Was war für dich der Auslöser, diese Erfahrungen dann auch öffentlich zu machen?
Zum einen wollte ich unsere Geschichte aufschreiben. Also das heißt, ich wollte das Ganze nicht vergessen. Denn irgendwann schlich sich bei mir so ein, naja, eigentlich war doch alles gar nicht so schlimm. Eigentlich, warum hast du dich eigentlich so angestellt? Aber dann habe ich gedacht, nein, ich muss darüber schreiben, um das für mich zu dokumentieren, was da eigentlich passiert ist über all die Jahre. Und deswegen kam die Idee irgendwann und auch irgendwann der Impuls, mit dem ersten Satz dieses Buch schreiben zu wollen. Und der schöne Nebeneffekt dabei war natürlich, dass ich damit andere Eltern inspirieren kann, dass ich ihnen Impulse geben kann, dass ich ihnen Mut machen kann mit unserer Geschichte. Denn viele Eltern, die in gleichen Situationen sind, die fühlen sich einfach komplett alleingelassen.
Ich denke, dass wahrscheinlich sich die Hochbegabung bei Kindern genauso unterschiedlich zeigt wie eine, ich sage jetzt mal, Normalbegabung bei anderen Kindern. Aber gibt es typische Verläufe beziehungsweise typische Entwicklungen bei Eltern jetzt auch, die bemerken, dass ihr Kind erstmal nicht neurotypisch ist?
Das Problem ist ja, dass du als Eltern auch geboren wirst. Das heißt, du hast überhaupt keine Vergleiche. Du gehst ja nicht in irgendeine Elternschule und du lernst, naja gut, so ist ein hochbegabtes Kind, so ist ein normalbegabtes Kind oder über andere Neurodivergenzen. Von daher wirst du als Eltern ja mit dieser Situation konfrontiert und hast erstmal wenig Vergleichsmöglichkeiten. Irgendwann spürst du dann vielleicht, dass dein Kind anders ist an verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten. Du spürst, okay, es verhält sich anders, es entwickelt sich irgendwo anders. Vielleicht spiegelt dein Umfeld auch, dass dein Kind irgendwo anders ist. Und das sind so die ersten Zeichen. Und dann fängst du vielleicht als Mutter an oder als Vater an, dich mit dem Thema auch mehr zu beschäftigen.
Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo dein Kind dir etwas erzählt hat vielleicht oder eine Situation beschrieben hat aus der Schule, wo du dachtest, irgendwie ist das eine Art und Weise der Beschreibung, die mir erstmal zu denken gibt, ohne dass ich das schon kategorisieren kann.
Ich möchte dazu eher eine Situation erzählen, die vorher, also vor seinem Schulbesuch auftrat, nämlich als er ungefähr 3 Jahre alt war. Also es waren öfter solche Situationen. Unser Sohn, wir waren auf einem Kindergeburtstag und unser Sohn war auf einmal verschwunden. Es war ruhig und irgendwann kam der Vater des Kindes, wo wir Geburtstag feierten, an und sagte, ja, dein Sohn sitzt gerade da hinten und gräbt den Teichschlauch aus. Also er wollte einfach wissen, den Dingen auf den Grund gehen, wo führt jetzt der Schlauch von dem Teich zum Haus hin? Und so hat er den auseinandergebaut bzw. ausgegraben. Oder er hat Sandkästen auseinandergebaut, Sonnenschirme auseinandergebaut. Auf Spielplätzen war er weniger zum Spielen, sondern ist immer auf Entdeckungsreise gegangen zum benachbarten Fluss. Also man musste als Eltern immer hinterher sein. Und das sind so diese typischen Symptome, die wir damals wahrgenommen haben, noch vor dem Schulbesuch.
Zu wissen, wann ein Kind hochbegabt ist, ist ja nicht immer einfach. Um Kinder zu fördern, die hochbegabt sind, muss man ihre Hochbegabung erkennen. In einem Beitrag von Das Wissen vom 25.03.2022 wird beschrieben, was genau das heißt.
Nick wird mit 5 Jahren eingeschult. Als er in die erste Klasse kommt, fangen für ihn die Probleme an.
Meistens war es dann eben so, wenn ich mit den Rechenaufgaben fertig war,
dass dann bei mir so diese Langeweile, ich habe dann nach links und rechts geschaut und gesehen, meine Freunde oder die anderen aus der Klasse sind noch am Rechnen und ich darf die eigentlich nicht stören. Und dann war bei mir so diese totale Langeweile.
Das ist relativ schnell für ihn zu einem total frustrierenden Erlebnis geworden. Und dann haben die halt immer Arbeitsblätter gekriegt. So. Und der Nick war nach 2 Minuten fertig und die Lehrerin hatte nichts Besseres zu tun, als ihm Mandalas zum Ausmalen zu geben.
Und ich habe dann angefangen rumzublödeln, irgendwie auf dem Stuhl zu kippeln oder sowas. Und da gab es dann halt meistens die Probleme auch mit der Lehrerin. Und ich habe nicht verstanden, wieso ich jetzt bestraft werde oder irgendwie negative Kritik oder Worte von der Lehrerin bekomme, obwohl ich ja schon fertig bin vor allen anderen. Eigentlich hättest du ja erwartet, dass man gelobt wird.
Der Junge, der immer als Erster mit den Aufgaben fertig ist, stört den Ablauf. Die Klassenlehrerin hält Nicks Kaspereien nicht für ein Zeichen besonderer Begabung. Ein Test bringt Klarheit. Nick ist wirklich hochbegabt. Aber die Klassenlehrerin will keine Sonderbehandlung. Der Erstklässler soll genau denselben Stoff bearbeiten wie der Rest der Klasse, erinnert sich Mutter Claudia.
Das war eine nette ältere Dame, die aber eher so diese Haltung hatte, ach mein Gott, der ist ja noch so klein und der Arme und ach ja, musst du schon in die Schule, und die sich in keinster Weise irgendwie damit auseinandergesetzt hat, dass er das auch möchte und dass er auch lernen möchte.
In den ersten 1,5 Schuljahren wird aus dem freundlichen und aufgeweckten Nick ein trauriges und bockiges Kind.
Da würde ich mal kurz zurückkommen zu dem, was du gerade beschrieben hast von deinem Kind als 3-Jähriges. Dass Kinder den Sachen auf den Grund gehen wollen, dass sie wissen, wie was funktioniert, das ist ja jetzt erstmal nichts, wo ich spontan nur aus deiner Beschreibung sagen würde, ach ja, das ist Hochbegabung. Wie kommt man denn dazu, dann quasi mehr darüber wissen zu wollen, also sozusagen dem auf den Grund gehen des Kindes auf den Grund gehen zu wollen?
Ja, wir haben damals ja auch überhaupt nicht an Hochbegabung gedacht, sondern haben nur mehr mitbekommen, das Kind ist irgendwo anders. Und tatsächlich hatten wir, als unser Kind in die Schule kam, beziehungsweise auch im Kindergarten schon, Kontakt mit der Erziehungsberatung. Die hat nicht gefruchtet, das war sehr interessant. Wir hatten danach aber die Empfehlung, eine ADHS-Diagnostik machen zu lassen.
Sag ganz kurz, warum die nicht gefruchtet hat?
Unser Sohn hat grundsätzlich alles ausgehebelt, was irgendwo möglich war. Es war damals so die Zeit dieser Supernanny und mit dem stillen Stuhl, mit Belohnungsmaßnahmen und so weiter. Aber er hat grundsätzlich alles ausgehebelt, es war ihm irgendwie egal. Er hat es ausgesessen und es prallte komplett an ihm ab. Und es hat auch diese Nachhaltigkeit überhaupt nicht gezeigt. Und deswegen haben wir irgendwann die Empfehlung bekommen, eine ADHS-Diagnostik zu machen. Und diese wurde auch bestätigt mit einer überdurchschnittlichen Begabung. Und wir haben gedacht, okay, unser Kind ist clever, er hat auch eine sehr schnelle Auffassungsgabe gehabt. Das sind ja noch andere Aspekte, die dazu kamen, die uns auffällig wurden. Und damit waren wir erstmal okay mit dieser überdurchschnittlichen Begabung und ADHS. Und so begann auch unsere Schullaufbahn und so begannen auch die Probleme praktisch.
Bevor es zu den Problemen kommt, wie kann man Hochbegabung fassen? Gibt es da sozusagen eine Form von allgemeiner Beschreibung erstmal zunächst? Du hast gerade schon von einer erhöhten Aufmerksamkeitsgabe gesprochen. Oder ist das etwas, was eigentlich so spezifisch und individuell ist, dass man auf die verschiedenen Ausprägungen in den jeweiligen Bereichen eingehen muss?
Hochbegabung hat viele Gesichter. Also es ist ja einmal erst einmal ein Potenzial. Also es ist nicht das, dass man sagt, jede Hochbegabung ist gleich, sondern Hochbegabung ist ein Potenzial, welches man entdecken muss, welches auch gefördert werden muss. Es gibt natürlich viele Ausprägungen wie diese ganzen Spezialbegabungen, wie musische Begabung, technische Begabung und so weiter. Aber grundsätzlich gibt es verschiedene Elemente, die eine Hochbegabung natürlich ausmachen. Das ist das Andersdenken, das Tieferdenken, die Lösungsorientierung. Das heißt, diese Kinder sind sehr, sehr lösungsbegabt, die schnelle Auffassungsgabe natürlich, was Wiederholungen und Übungen in der Schule zum Beispiel sehr schwierig macht, ein gewisser Perfektionismus, aber auch ein mangelnder Selbstwert und ein Zugehörigkeitsgefühl, was diese Kinder nicht verspüren. Mhm. Also von daher sind es ganz verschiedene Aspekte Und ich denke, es ist auch wichtig, eine Hochbegabung kann gemessen werden. Dafür gibt es halt eben auch diese IQ-Tests. Also so ein Hochbegabungstest setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen, wie zum Beispiel das visuell-räumliche Wahrnehmung, das Vermögen, die Arbeitsgeschwindigkeit, Arbeitsgedächtnis, das Sprachgedächtnis und so weiter. Das heißt, es sind verschiedene Elemente, die aber bei jedem Kind anders ausgeprägt sein können. Und da lohnt sich natürlich ein Blick auf das Begabungsprofil.
Kannst du ein Beispiel für dieses tiefer Denken geben?
Es sind zum Beispiel die Spezialthemen. Das heißt, wenn sich ein Kind oder ein hochbegabtes Kind für ein Thema interessiert, dann möchte es alles darüber wissen. Dann wird es auch alles darüber recherchieren und nicht aufhören. Das ist wie ein innerer Drang. Es ist wie ein innerer Zwang, nicht aufhören zu können, bis ich alles über dieses Thema weiß.
Jetzt könnte man ja zu der Auffassung kommen, ja Mensch, Hochbegabung, das ist doch total klasse, da muss es ja in der Schule eigentlich laufen wie geschmiert. Man hat eine hohe Auffassungsgabe, man will alles wissen, also sollte das doch kein Problem sein. Aber du hast gerade schon angeteasert, naja, als es dann in die Schule ging, fingen die Probleme an. Ist erstmal kontraintuitiv.
Absolut, also das ist auch, denke ich, ein wichtiger Mythos, den du ansprichst. Hochbegabung ist nicht gleich Hochleistung. Hochbegabte haben es aufgrund ihren Schwierigkeiten natürlich auch schwer in der Schule, weil, ich sag mal, Schule ist ganz oft auf Normalbegabte ausgerichtet. Also der Lehrplan gibt ja natürlich vor, wie der Schulstoff beigebracht wird. Und Hochbegabte wollen da in manchen Dingen viel tiefer gehen und mehr über die Themen wissen, anstelle auch Themen irgendwo ja in verschiedenen Sektionen aufgeteilt zu wissen. Also diese Zusammenhänge fehlen dann ganz oft.
Und wie hat sich das dann geäußert? Also konntest du quasi schon nach 2 Wochen sagen, irgendwie passt hier was nicht zusammen? Also sozusagen die Interessenlage meines Kindes und das, was in der Schule passiert? Oder hat sich das erst nach und nach ergeben? Wie war da sozusagen der Verlauf?
Es ging eigentlich ziemlich früh los, und zwar mit dem Schreiben lernen, mit dem Rechnen lernen. Schreiben lernen ist, glaube ich, auch so ein ganz typisches Beispiel, wenn in der Schule ein Buchstabe gelernt wird und der soll erstmal über 2 Seiten geübt werden, also auch in Hausaufgaben. Wir hatten dann diese typische Aufgabe, schreibe das A in verschiedenen Zeilen über 2 Seiten. Und unser Sohn hat eine Zeile geschrieben und hat gesagt, okay, den kann ich, wo ist der nächste? Und er hat es einfach nicht ausgehalten, dieses machen müssen, dieses, er hat jetzt für sich bewiesen, ich kann es und wieso soll ich da jetzt weitermachen? Und das hat er einfach für sich nicht verstanden. Er hat es hinterfragt und da kam auch so ein gewisser Pragmatismus natürlich noch mit dabei. Und da gibt es viele Beispiele, auch Rechnen, dass Kinder, die in die Schule kommen, hochbegabte Kinder gerade, die vielleicht schon in 100er-Räumen rechnen, dass die einfach mit 10er-Räumen anfangen müssen und dann einfach gelangweilt sind, unterfordert sind. Und das kommt natürlich dann auch in so eine Art Verweigerungshaltung rein. Also kann in so eine Verweigerungshaltung reingehen.
Bei neurodivergenten Kindern ist es ja oftmals so, dass sie bestimmte Anpassungstechniken auch haben, was es dann wiederum schwieriger macht, das auch zu erkennen. Also so wie ich das verstanden habe, setzen sie quasi eine Maske auf und diese Maske könnte die Überschrift haben Normalität. Also in dem Sinne, dass sie erkennen, auch durch ihre Auffassungsgabe, was wird von mir erwartet. Und weil sie das eben dann versuchen durchzuführen, schaffen sie es vielleicht auch, sich anzupassen, haben dann aber natürlich noch einen größeren Leidensdruck. War das bei deinen Kindern dann auch so, dass diese Anpassungsleistung versucht wurde? Oder war es eher so, wie du gesagt hast, dass diese Verweigerung sich dann sofort Bahn gebrochen hat?
Ich glaube, es gibt da tatsächlich diese beiden Aspekte. Auf der einen Seite gibt es Kinder, die sich sehr stark anpassen und sogar ganz bewusst ihre Noten verschlechtern, weil sie dazugehören möchten. Also gerade Mädchen neigen dazu. Das ist auch ein ganz interessantes Symptom praktisch. Und dann gibt es natürlich aber auch die Möglichkeit, dass der Kanal sich so äußert, dass die Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten reagieren, dass sie zum Klassenclown werden. Also unser Sohn hat morgens immer den Stuhlkreis geschmissen. Da war überhaupt nichts möglich, weil er einfach über Tische und Bänke ging. Und diese Anpassungsleistung kann entweder in einen Rückzug oder in eine extreme Anpassung münden oder aber in eine Verhaltensauffälligkeit. Und da sind wir auch schon beim Thema Fehldiagnosen, gerade wenn du von Neurodivergenzen sprichst. Denn ganz oft ist dann der Verdacht, okay, das Kind ist verhaltensauffällig, es geht über Tische und Bänke, es kann sich nicht konzentrieren, es macht irgendwas anderes. Und dann liegt es nahe, dass die Lehrkraft auch vielleicht sagt, okay, da steckt ein ADHS dahinter.
Und das wäre in dem Fall dann natürlich verkürzt, meinst du da mit, was Fehldiagnose angeht?
Also es gibt ja auch die Doppeldiagnosen. Also ich will jetzt nicht so stark in das Thema Fehldiagnosen rein. Es ist die Gefahr da und ich denke, dafür sollten auch Lehrkräfte sensibilisiert werden. Aber es gibt natürlich auch Doppeldiagnosen, wo eine Hochbegabung mit einer anderen Neurodivergenz zusammentrifft. Dann sprechen wir von twice exceptional students und also zweifach außergewöhnlichen Kindern. Und das macht das Ganze natürlich brisant und auch so schwierig zu durchdringen.
Es gibt ja so eine Perspektive von Leuten, die klingt ungefähr so, ach ja, heutzutage ist ja quasi jedes Kind hochbegabt und das ist natürlich Quatsch und die Eltern wollen das immer diagnostizieren, um sich besser zu fühlen und so weiter. Ist eine solche gesellschaftliche Perspektive auch kontraproduktiv? In dem Sinne, dass Eltern sich dann noch weniger trauen, auch diesen Schritt in die Diagnose vielleicht zu führen. Ist das so? Also bemerkst du das auch, dass da so eine Drucksituation ist aufgrund dieser fälschlichen Diskurse, die immer noch bestehen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass viele Eltern Angst vor Stigmatisierung haben. Einerseits vor Lehrkräften, andererseits vor der Gesellschaft, vor Freunden, vor anderen Eltern natürlich, dass sie Ängste haben, damit nach außen zu gehen, gerade in dem Fall, wenn sich Kinder nicht hochbegabt verhalten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also wenn sie eben keine Hochleister sind, sondern in der Schule zu scheitern drohen. Und es gibt Gruppen, wo sich Eltern wirklich auch verstecken, wo sie im geschützten Raum diskutieren und sich austauschen, wo teilweise über 10.000 Mitglieder drin sind. Und hier sieht man ja auch den Bedarf. Also von daher ist die Angst vor Stigmatisierung natürlich sehr groß. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wenn Eltern den Verdacht haben, dass ihr Kind hochbegabt sein könnte, dass sie sich eine Testung überlegen und zwar auch möglichst früh. Bei uns wurde ja die Hochbegabung unseres Sohnes erst mit 16 festgestellt. Und ich sage es deswegen, weil es wichtig ist, dass diese Kinder schon früh aufgefangen werden können durch entsprechende Fördermaßnahmen. Mhm. Wobei für viele natürlich Förderung und Hochbegabung zwei sich trennende, also wie zwei Pole sind, die sich voneinander abstoßen. Aber auch eine Hochbegabung gehört gefördert, wenn es eben zu Problemen kommen kann, wenn diese Kinder drohen, ins Underachievement zu rutschen.
Kurz nochmal eine persönliche Rückfrage. Auch hier erinnere ich mich daran, dass Saskia geschrieben hat, dass es frühestmöglich auch diagnostiziert wird, was du jetzt gerade bestätigst, weil es, je später es ist, auch zu Schwierigkeiten im Selbstbild führen kann. Erinnerst du dich daran, was das bei deinem Sohn ausgelöst hat? War das eine Entlastung oder eher eine Belastung? Und wie seid ihr dann damit umgegangen?
Wir haben ja einige Diagnostiken hinter uns. Unser Sohn hat in der Grundschule erstmal eine ADHS-Diagnostik gehabt. Dann in der 8. Klasse ungefähr, als es dann kurz vor der Schulverweigerung war, hatte er eine Autismus-Spektrum-Diagnostik. Die ist aber nicht bestätigt worden. Das war deswegen, weil er sich im Unterricht, weil er teilweise nur apathisch gesessen hat, während er in anderen Kursen sehr engagiert und ja sehr überengagiert sogar mit den Lehrkräften diskutiert hat. Letztendlich hat er sich der Begabungsdiagnostik mit einem gewissen Gleichmut gestellt, weil er schon einige Diagnostiken hinter sich gebracht hat. Er war aber sehr froh, als er sie gemacht hat, weil es für ihn ein Ansporn war und weil er sich wohlgefühlt hat. Und deswegen empfehle ich auch gerne, eine Begabungsdiagnostik zu machen anstelle einer klinischen Diagnostik, weil einfach darauf geachtet wird, dass ein wohlwollendes Umfeld da ist, dass die Kinder sich wohlfühlen, dass sie satt sind, dass sie nicht mehr müde sind und so weiter. Und es findet ein ordentliches Abschlussgespräch mit Gutachten statt, was sehr hilfreich wiederum sein kann für Schule. Also unser Sohn hat es eigentlich hingenommen und er hat insgesamt auf seine Begabung oder auf sein Anderssein, auf sein weniges Zugehörigkeitsgefühl mit Rückzug reagiert. Und ich glaube, das war im Endeffekt auch der Grund, warum er Schule verweigert hat, weil viele Dinge für ihn keinen Sinn gemacht haben in der Schule.
Wenn Eltern jetzt die Idee haben, es könnte eine Hochbegabung dahinter stecken. Wir sehen ja oftmals nur das Verhalten oder die Reaktion in Bezug auf schulischen Unterricht. Und Schule ist ja grundsätzlich sehr auf, ich sag jetzt mal, die kognitiven Kompetenzen ausgerichtet. Das heißt, Verweigerung könnte sowohl an Hochbegabung liegen, als auch daran, dass vielleicht jemand einfach nicht mitkommt. Würdest du in beiden Fällen den Eltern dazu raten, die Diagnose zu machen, um sicher zu gehen? Weil ich glaube, dass auch hier so ein Schamgefühl bestehen könnte, dass jemand sagt, ja, ich vermute schon, da ist eine Hochbegabung hinter, aber wenn es dann nicht so ist, dann lege ich irgendwie offen, dass ich dachte, mein Kind ist hochbegabt und es ist eigentlich gar nicht hochbegabt, sondern kommt einfach nur in Anführungsstrichen nicht mit.
Ich denke, wenn Eltern sich dafür entscheiden, eine Begabungsdiagnostik oder einen IQ-Test zu machen, dann ist es natürlich auch wichtig zu schauen, okay, was könnte denn noch darauf hindeuten? Nicht nur die Hochleistung oder das Nicht-Mitkommen der Schule sind wichtige Indizien dafür, sondern auch das Umfeld. Mhm. Und deswegen ist, denke ich, ganz wichtig, dass kommuniziert wird, dass Lehrkräfte sich mit den Eltern zusammensetzen und dass auch ein ganzheitlicher Blick auf das Kind geschieht. Wie verhält es sich im Freizeitbereich? Welche Interessen hat es? Wie hat es sich als Kind verhalten und so weiter? Dass dann auch eine Empfehlung seitens der Lehrkräfte dahingehend ausgesprochen werden kann, dass eine Begabungsdiagnostik zum Beispiel gemacht wird. Also es ist kein pauschales mach das mal, sondern es ist hinschauen und genau analysieren, was ist noch im Umfeld, wie verhält sich das Kind, wie fühlt es sich, und das sind wichtige Indizien dafür. Und ich möchte noch dazu sagen, dass was ganz wichtig ist, die Problematiken kommen ja nicht erst ab einem IQ von 130, wo die Hochbegabung beginnt, sondern können durchaus schon auftreten ab einem IQ von 115 oder 120, ab einer überdurchschnittlichen Begabung. Also der Übergang ist sehr fließend. Das ist auch ganz wichtig zu berücksichtigen. Und von daher ist es auch nicht schlimm, wenn ein Kind jetzt nur in Anführungsstrichen ein IQ von 125 hat, von 129, von 118. Es kann trotzdem schon diese Problematiken zeigen.
Gibt es vielleicht ein paar typische Indikatoren, wo man genauer hinschauen sollte? Also wir haben ja gerade schon mal gesagt, dieses Unverständnis, dass man eine Aufgabe vielleicht nicht bis zu Ende macht, dass eine Verhaltensauffälligkeit kommt, die vielleicht in einem Nachgespräch damit begründet wird, dass kein Sinn hinter der Aufgabe gesehen wird.
Also neben den Punkten, die du eben schon aufgeführt hast, würde ich auf jeden Fall noch den Perfektionismus mit reinbringen wollen. Also wenn ein Kind zum Beispiel das besonders gut machen will, was dazu aber auch führen kann, dass das Kind überhaupt nichts macht. Also das ist auch wichtig, wenn es vielleicht ein Bild im Kopf hat, was es aufs Blatt bringen will und es einfach nicht schafft, weil es genau weiß, ich kann es nicht so machen, wie ich es im Kopf habe. Das ist zum Beispiel etwas. Oder auch Selbstwert, beziehungsweise das, ja, die soziale Integration ist, glaube ich, auch nochmal ein interessanter Punkt. Hat das Kind dann die gleichen Interessen wie die Mitschüler, Mitschülerinnen? Oder hat es vielleicht ganz andere Interessen? Jugendliche zum Beispiel. Es gibt Jugendliche, die spielen gern Fußball, fahren gern Motorrad und so weiter. Und dann gibt es Jugendliche, die interessieren sich halt eben für Astrophysik und für Psychologie. Also sind die Interessen denn gleich oder ist dann eine komplett andere Lebenswelt und zieht sich das Kind auch vielleicht deswegen zurück und eckt an, auch vielleicht mit seiner Sprache, weil es vielleicht schon sehr spracheloquent ist und mit Fremdwörtern hantiert, wo andere noch nicht mitkommen. Oder ja, also Selbstwert, wie gesagt, Verhaltensauffälligkeiten, Rückzug, das sind Indizien auch.
Kann man das dann so verstehen, dass der Selbstwert auch deshalb leidet, weil diese Andersartigkeit reflektiert wird im sozialen Miteinander? Denn auch hier könnte man ja ganz naiv sagen, okay, da merkt jemand zum Beispiel, ich bin furchtbar eloquent oder ich kenne mich mit Sachen aus, wo sich andere nicht auskennen. Das ist sozusagen im Erwachsenenalter, würde man dann sagen, da ist halt eine besondere Expertise. Aber das hört sich ja so an, dass das durchaus dann in die entgegengesetzte Richtung kommen kann. Nämlich eigentlich führt meine Fähigkeit dazu, dass ich nicht dazugehöre. Und weil ich das selber bemerke, geht's, was mein Selbstwert angeht, eher in die andere Richtung.
Ja, das kann sein, es muss aber nicht sein. Also es gibt auch viele Hochbegabte, die können sich sehr gut anpassen, die schwimmen auch sehr gut im Klassengeschehen mit und machen, also durchlaufen auch die Schulkarriere ohne Probleme, spüren aber vielleicht innerlich, okay, irgendwie bin ich doch ein bisschen anders. Aber dann gibt es Kinder, die es halt offensichtlich zeigen. Und da ist das Augenmerk halt, da liegt das Augenmerk eigentlich eher drauf.
Was würdest du denn Eltern grundsätzlich raten, unabhängig vom Gespräch mit den Lehrkräften und unabhängig von einer Diagnose, wie ein wertschätzender Umgang zunächst mal mit dieser wahrgenommenen Andersartigkeit konkret aussehen kann?
Da fällt mir ganz spontan das Thema Growth Mindset ein. Das heißt, auch die Förderung, also die Kommunikation mit dem Kind. Ich erinnere mich, wir haben damals zu unserem Kind mal gesagt, du bist doch so clever, warum kannst du nicht? Mhm. Also das war wirklich völlig unreflektiert. Wir wussten es damals nicht besser. Es war eine Art Verzweiflung, Hilflosigkeit. Und das bringt natürlich niemanden weiter, vor allen Dingen nicht das Kind. Also auch diese Kommunikationsfähigkeit zu schulen. Du kannst gewisse Dinge noch nicht, wenn das Kind vielleicht resigniert, also dieses noch einfügen zum Beispiel. Das ist ja auch was du in deinem Buch beschrieben hast. Oder dass man Erfolge feiert, dass man auch drauf schaut, okay, was ist denn jetzt besonders gut gelaufen? Was macht dich glücklich? Auch eine gewisse Selbstreflexion mit an den Tag zu legen.
Also vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, dieses Konzept des Growth Mindset gegenüber dem Fixed Mindset wurde von der Psychologin Carol S. Dweck auch durch zahlreiche Studien belegt, und im Grunde genommen kann man vielleicht sehr kurz zusammenfassen, dass das Growth Mindset davon ausgeht, dass durch Anstrengung und Strategien Potenzialentfaltung möglich ist, und beim Fixed Mindset wird eher davon ausgegangen, dass man entweder was kann und was nicht kann. Und den Punkt, den du gerade gesagt hast, den finde ich so spannend, weil man ja als Elternteil und als Lehrkraft vielleicht auch erstmal das Gefühl hat, mit einem Lob der Intelligenz oder des Talents dem Kind etwas Gutes zu tun. Aber da kann es eben dazu führen, dass das Gegenteil wahr ist. Denn wenn ein Kind die Auffassung hat, ich bin besonders talentiert in was, kann es eben in einem anderen Bereich dann plötzlich denken, und weil ich das nicht kann, bin ich eben dumm. Und Growth Mindset wird in dem Fall eben bedeuten, dieses du kannst es noch nicht, du kannst es zwar jetzt noch nicht, aber wie ich gerade gesagt habe, durch Anstrengung und Strategie kannst du es eben dann irgendwann vielleicht doch. Ne? Oder wie Caroline von Saint-Ange in ihrem Buchtitel beschrieben hat, alles ist schwer, bevor es leicht wird. Und ich finde das sehr nachvollziehbar, dass das gerade für hochbegabte Kinder gilt, denn nicht nur die Anstrengung, sondern gerade die Frage der Strategie ist ja wahrscheinlich in Fächern, die einem jetzt nicht zufliegen, ein besonders wichtiger Fokus, oder?
Ja, ich denke auch die Lernstrategien, also es wird ja immer gesagt, das Lernen, Lernen. Man soll Lernstrategien dem Kind beibringen, damit es später, wenn es Probleme bekommt, weil ihm halt nicht mehr alles zufällt, dass es eben Lernstrategien braucht. Da ist natürlich ein Problem oder für mich immer so eine Überlegung. Auf der einen Seite können Hochbegabte sehr, sehr gut lernen, weil sie, wenn sie irgendetwas wollen, ist die intrinsische Motivation derart aktiviert, dass sie alles dafür tun, um alles über das Thema zu erfahren.
Da spricht man auch von Hyperfokus, ne?
Ganz genau. Wenn es aber ein Thema gibt, was sie nicht interessiert oder welches sie hinterfragen, wo sie auch keinen Sinn für sich drin sehen, dann wird es fast unmöglich, dass diese Kinder sich diesem Thema widmen. Und da brauchen sie vielleicht später Lernstrategien, um über diesen Punkt zu gehen, wie gehe ich an dieses Thema ran und wie widme ich mich diesem Thema, damit ich das auch lerne. Also das sind so wichtige Punkte. Lernen, lernen, ja oder nein für Hochbegabte, da habe ich immer noch so ein kleines Fragezeichen. Deswegen ist die intrinsische Motivation so wichtig, und die Sinnhaftigkeit für die Kinder zu klären oder auch sie selbst entdecken zu lassen, dass sie motiviert durch den Schulalltag kommen. Und das hat unserem Sohn komplett gefehlt, wenn ich überlege, wie oft er den Unterricht hinterfragt hat, gerade in Deutsch. Warum muss ich dieses Goethe-Gedicht lernen? Es hat für ihn überhaupt keinen Sinn gemacht.
Also mit anderen Worten, das Warum muss ins Zentrum schulischen Lernens ist dann nochmal besonders wichtig, gerade für diejenigen, die es hinterfragen und die nicht da sitzen und sagen, naja gut, ich mache das jetzt halt, weil wir es machen müssen.
Genau, und vor allen Dingen, dass die Kinder das vielleicht auch selbst für sich entdecken können. Und es kann ja für jedes Kind anders sein, der Sinn dahinter. Und was auch natürlich eine Möglichkeit ist, dass man den Kindern, die gerade den Sinn dahinter suchen, auch andere Herangehensweisen ermöglicht. Also dass es jetzt nicht nur die schulische vorgeschlagene Herangehensweise ist, sondern auch andere, die sich das Kind vielleicht selbst aussuchen kann.
Du gibst ja auch Workshops und bist im Austausch mit Eltern, die eben auch Kinder haben, die Hochbegabung oder die hochbegabt sind. Was gibt es denn noch für Herausforderungen auf der einen Seite und vielleicht auch Lösungsstrategien, die durchgesprochen werden auf der anderen Seite?
jedes Kind, auch jedes hochbegabte Kind ist natürlich anders. Aber es gibt auch immer wieder einen roten Faden, dem sich alles widmet. Wir haben zum Beispiel die Problematiken, wenn die Kinder in die Grundschule kommen, dass dann eben mit dem Vorwissen, was viele mitbringen, dass sie dann anecken, dass sie dort schnell die Lust verlieren. Ich lese immer mehr von Eltern, deren hochbegabten Kinder bereits in der Grundschule verweigern. Mhm. Aber es gibt nachher nochmal in der 7., 8. Klasse einen großen Peak, wo hochbegabte Kinder die Schule verweigern, einfach weil sie vielleicht auch in die Pubertät kommen, weil sie ihr Anderssein dort noch mehr spüren, weil sie vielleicht auch bewusster werden in dem Denken, was sie machen wollen und was sie nicht machen wollen. Also von daher ist es eine sehr, sehr individuelle Geschichte.
Gibt es denn Dinge, die Schulen anders machen könnten, ohne das System als Gesamtes umzukrempeln, Dinge, die Schulen anders machen können, um ein Umfeld zu schaffen, wo auch hochbegabte Kinder besser lernen können?
Es gibt tatsächlich einige Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man gerade in der Grundschule Kinder sehr, sehr gut abholen, indem man ihr Spezialinteresse aufgreift. Also gerade wenn ihnen langweilig ist im Fachunterricht, dass man sagt, okay, du kennst dich doch besonders gut mit Dinosauriern aus oder du kennst dich besonders gut mit Technik aus, dann mach doch mal ein Referat darüber und zeig, was du kannst, damit andere Kinder von dir lernen können. Zum Beispiel auch ist es möglich, dass man die Kinder sogar eine AG irgendwie mit einer erwachsenen Person leiten lässt. Aber so, dass das Kind seine Spezialinteressen natürlich ausleben kann. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit des Enrichment. Das heißt, dass wenn ein Kind seine Aufgaben erledigt hat, dass es dann noch weitere Knobelaufgaben zum Beispiel bekommt oder sich mit anderen Themen beschäftigen darf in der Zeit, wo andere Kinder noch die Aufgaben lösen. Es gibt auch die Möglichkeit von Drehtürmodellen. Da gibt's ja die digitale Drehtür. Das ist auch was man gut im Unterricht einfügen kann.
Was ist das?
Drehtürmodell heißt, dass das Kind die Möglichkeit hat, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, die aber vorgegeben sind. Digitale Drehtür, da gibt es eine Internetseite, wo man sich darüber informieren kann, wo man auch teilnehmen kann. Oder aber man macht es innerhalb der Schule, dass das Kind für gewisse Stunden in die nächsthöhere Klasse geht und dann wieder zurückkehrt. Oder man denkt sogar über einen Klassensprung nach, das ist auch eine Möglichkeit. Da muss man aber, denke ich, genau schauen, wie ist auch so diese soziale Einbindung des Kindes. Und es ist natürlich auch eine langfristige Überlegung, wie das Kind damit umgeht. Denn gerade wenn die Kinder älter werden, und ich hatte jetzt letztens auf einer Lesung eine junge Dame, die war 17 oder 18, und die sagte auch, ich bin damals in der Grundschule gesprungen, aber das ist mir nachher auf die Füße gefallen. Ich habe nie Anschluss zu den Mädchen in meiner Klasse gefunden. Und ich habe auf der Klassenfahrt als einzige Dinge nicht mitmachen können, weil ich halt eben die Jüngste war, weil ich noch unter 18 war. Also es hat seine Vor- und Nachteile und deswegen auch immer diese ganz individuelle Entscheidung dazu.
Ich habe eine Rückfrage zu dem Thema. Und zwar, das ist jetzt unabhängig von der Hochbegabung erstmal gedacht, aber ich bin ein bisschen aufmerksam geworden, als du gesagt hast, diese Spezialinteressen. Und zwar ist es ja so, dass es zum Beispiel im Deutschunterricht manchmal so bestimmte Metakompetenzen gibt, die erstmal mit dem Inhalt weniger zu tun haben. Also Beispiel, wir müssen in einem bestimmten Alter Relativsätze üben oder so. Und früher wäre es jetzt sehr, sehr schwierig gewesen, für jeden einzelnen Schüler einen Text zu schaffen, wo die Relativsätze geübt werden können auf einem bestimmten Themengebiet. In Zeiten von ChatGPT kann ich das natürlich sehr viel besser individuell gestalten. Und das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, auch hier unabhängig von der Hochbegabung, dass ich einfach die Interessensgebiete der Schülerinnen und Schüler abgefragt habe, um in solchen Phasen, wo es um eben bestimmte Schreibstrategien geht, Texte zu erschaffen, die man dann natürlich nochmal angucken muss, das ist klar, die sich sehr genau darauf beziehen. Und naja, wird auch nichts dagegen sprechen, zu sagen, okay, ChatGPT, erstell mir einen interessanten Text auf der Grundlage von Belegen, ne, die müssen wir uns mal ja nicht einfügen, im Rahmen von Astrophysik, wo, keine Ahnung, Relativsätze eine Rolle spielen. Würdest du sagen, dass das durchaus auch eine Strategie ist, wo man dann diese Kinder mit abholen kann?
Hundertprozentig. Also das ist eine, also wir sind gerade die Ohren aufgegangen, als du das erzählt hast, denn gerade das, so ein Beispiel, auch im Einsatz mit KI, das ist ja auch was, was die Kinder aus der Lebenswelt abholt, den Einsatz von KI, den Einsatz von Technik. Und ich glaube, dass sich das Feld da auch noch weiter öffnen kann, also jetzt nicht nur auf die Aufgabenstellung, die du gerade benannt hast, sondern da gibt es ja rundherum noch viele weitere Möglichkeiten, KI einzusetzen mit eben diesen interessensspezifischen Texten zum Beispiel. Oder auch noch mehr damit zu spielen, herauszufinden. Und das geht ja wieder in diese Richtung Lösungsorientierung. Mhm. Was kann ich damit alles machen? Also von daher sehe ich diesen Ansatz wirklich als sehr interessant, für auch gerade für Hochbegabte.
Du hast gerade von diesen Gruppen gesprochen. Gibt es spezielle vielleicht Communities oder Accounts von, ich sag mal, Spektrum LinkedIn bis Instagram oder, keine Ahnung, Reddit, wo du sagst, hier können Eltern erstmal rein und auch erstmal mithören, was es so gibt, um sich sozusagen nach und nach erstmal ein Bild zu machen?
Auf jeden Fall. Also Facebook ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt.
Facebook?
Facebook, ja.
Habe ich ja noch nie gehört. Ach so, ach das, ja. Naja, eigentlich müsste ich es, ja, ich bin über 35. Okay, Scherz beiseite. Facebook, tatsächlich Facebook, okay.
Tatsächlich Facebook, ja. Also es gibt eine Gruppe, die nennt sich zum Beispiel Hochbegabte Kinder kreativ und entspannt begleiten. Mhm. Das wird auch von Begabungsspezialisten geführt und da ist ein sehr wertschätzender Austausch und da sind, glaube ich, mittlerweile über 12.000 Eltern drin. Mhm. Und es gibt auch auf Facebook noch weitere Hochbegabtengruppen. Der Austausch auf LinkedIn und auf Instagram ist jetzt weniger. Es gibt da natürlich Accounts, denen man folgen kann. Also auch gerade, du hast das eben angesprochen, Saskia Nichtzial, sie klärt ja auch über das Thema auf. Liniert kariert heißt sie ja. Und es gibt natürlich auch interessante Podcasts, die man hören kann. Die Karg-Stiftung bietet zum Beispiel auch interessante Podcasts dazu an. Die beraten auch nochmal über das Thema Underachievement und über Schwierigkeiten in der Schule. Und
also ganz kurz, Underachievement, diese bewusste Strategie, weniger zu machen, als man eigentlich könnte, um sich anzupassen dann, oder?
Oh nein.
Oh nein, okay.
Underachievement bedeutet ja Minderleistung. Das heißt, die Diskrepanz zwischen dem, was das Kind in der Lage wäre zu leisten und dem, was das Kind wirklich leistet, ist unterschiedlich. Mhm. Das ist aber durchaus keine bewusste Anpassung. Das kann sein, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich eine Situation, in die die Kinder hineinrutschen. Mhm. Also von daher, Minderleistung hört sich immer so ein bisschen negativ an. Ich würde mal sagen, eine schulische Minderleistung. Es gibt einen Autor, der Felix Paturi, der nennt es zum Beispiel die Resignation des Genies. Was ich eine schönere Beschreibung finde, denn Underachievement findet fast nur in der Schule statt. In der Freizeit kann es durchaus auch anders sein, dass die Kinder da ihren Interessen nachgehen können und da wirklich aufblühen und so hochleistern werden.
Und wir wollen nicht unter den Tisch fallen lassen, dass du selber auch einen Podcast hast.
Genau, ich spreche mit Petra Eckert. Das ist eine Gymnasiallehrerin. Sie ist auch neurodivergent und der Podcast heißt Unerhört, begabt und sensibel.
Vielen Dank für diese Empfehlungen. Ich glaube, viele können sich jetzt aus den unterschiedlichsten Angeboten da etwas rauspicken und die werden wir natürlich alle auch in die Shownotes stellen. Heute sprach ich mit Susanne Burzel, Autorin, Bloggerin und Mutter von zwei hochbegabten Kindern. Mit ihrem Buch Hochbegabt gescheitert und neue Türen öffnen sich und ihrem Podcast setzt sie sich für ein besseres Verständnis von Hochbegabung und die Bedürfnisse betroffener Familien ein.
Ich danke dir herzlich, Bob.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fay.
Meine Frage.
Wie entstand die deutsche Nationalflagge?
Wie entstand der Kuss?
Warum werden Bäume viel älter als Menschen?
1000 Antworten.
Eine Antwort nach der anderen. Auf Fragen, die ihr euch schon immer gestellt habt oder noch nie.
Wird ein Flugzeug schwerer, wenn ein Vogel in ihm fliegt?
Wer hat die Schule erfunden?
Wie funktioniert ein Touchscreen?
Wenn ich mit meinem Finger die Oberfläche berühre, dann berühre ich streng genommen nicht den Bildschirm selbst, sondern eine transparente Schicht über dem Bildschirm. Das heißt, ich habe
1000 Antworten. Kompakt, verständlich und mit Aha-Effekt. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und allen anderen Plattformen.
1000 Antworten.